Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Sophie Stiegler. Bei uns geht's heute einmal um Wasser, einmal um Salz und einmal um Salz im Wasser. Wir fragen, was passiert eigentlich, wenn neue Windparks, Stromleitungen oder Pipelines im Meer gebaut werden und beim Buddeln stößt man dann plötzlich auf Holz.
Das heißt, der Archäologe hat dann gesagt, ja, Schiffshölzer, ne? Stopp, Baggerarbeiten, stopp.
Ja, könnte man denken, wie schön, ein wertvoller archäologischer Fund. Das ist es vielleicht auch, aber warum Archäologinnen und Archäologen oft doch nicht so glücklich über solche Entdeckungen sind, das berichten wir in dieser Sendung. Außerdem, wie kann Salz noch salziger schmecken? Daran wird geforscht.
Die schmecken auf jeden Fall sehr intensiv.
Zuerst schauen wir aber zurück. Es ist noch gar nicht so lange her, da schwappen im August massenhaft tote Fische an die Ufer der Oder. Sie werden tonnenweise rausgeschöpft, in Säcke verpackt, in Mülltonnen geworfen und dann direkt weiter transportiert in die Verbrennungsanlage. Was war die Ursache für das Fischsterben in der Oder? Das Bundesumweltministerium und das polnische Umweltministerium, die haben dazu Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden gestern und heute vorgestellt. Und sie bestätigen, was schon vermutet wurde. Die Tiere sind durch Algen gestorben, die sich massenhaft in der Oder vermehrt haben und die einen Stoff absondern, der im Wasser für Fische, Muscheln und Schnecken tödlich wird. Die Algen konnten aber nur so explosionsartig wachsen, weil der Salzgehalt im Wasser stark angestiegen ist. Also die eigentliche Frage ist, woher kommt das Salz? Und da unterscheiden sich die Berichte dann doch. Die deutsche Seite kommt zu dem Schluss, dass das Salz eingeleitet worden sein muss. Aber von wem? Darüber habe ich mit Lilian Busse gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin des Umweltbundesamts und Leiterin der deutsch-polnischen Expertengruppe zum Oder-Fischsterben. Der polnische vorläufige Bericht, der schließt aus, dass der hohe Salzgehalt von Abwässern der polnischen Industrie stammt. Können Sie da mitgehen?
Also wir sind wirklich interessiert. Wir sind natürlich von deutscher Seite, haben wir erstmal alle Ergebnisse zusammengetragen von unseren Messungen auf der deutschen Seite der Oder. Wir können natürlich nicht feststellen, wo die Einleitung war. Wir denken aber, dass es menschengemacht ist. Also dass dieser hohe Salzgehalt nicht auf natürlicher Weise in der Oder vorgekommen ist, sondern dass Einleitungen stattgefunden haben. Wo diese Einleitungen sind, das wissen wir leider nicht.
Mal angenommen, die Einleitungen stammen nicht aus der polnischen Industrie. Wer käme denn überhaupt noch in Frage?
Da würde ich mich jetzt ungern zu äußern. Wir haben keine Untersuchungsergebnisse. Wir werden aus Polen, wir werden jetzt natürlich den Bericht sehr aufmerksam nochmal durchlesen und auswerten und nochmal schauen, ob es irgendwelche Hinweise gibt auf mögliche Ursachen. Und ich glaube aber auch, dass es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wirklich nochmal dazu kommen müsste, dass wir die Ursache finden, warum es so einen hohen Salzgehalt und damit diese Algen in der Oder waren.
Eigentlich war dazu ja ein gemeinsamer Bericht der deutschen und der polnischen Seite geplant. Warum hat es den nicht gegeben?
Also da glauben wir eigentlich, wahrscheinlich war das auch ein Missverständnis. Wir sind erstmal von deutscher Seite davon ausgegangen, dass wir in dieser bilateralen Arbeitsgruppe einen gemeinsamen Bericht erstellen. Ich glaube, es war ein Missverständnis. Die polnische Seite hat den von Expertinnen und Experten von vorwiegend, glaube ich, Universitäten schreiben lassen. Wir haben ja von den verschiedenen Bundes- und Länderbehörden den Bericht schreiben lassen. Von daher war das zu dem Zeitpunkt dann auch schon ausgeschlossen, dass wir einen gemeinsamen Bericht schreiben werden. Ich glaube aber im Moment auch gar nicht, dass es so wichtig ist, dass wir zwei Berichte haben. Ich glaube jetzt nur wichtig, dass wir die wesentlichen Punkte aus diesen Berichten zusammenbringen und dann uns auch nochmal gemeinsam hinsetzen und gucken, ob die Ursache identifiziert werden kann.
Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen sozusagen den Untersuchungsbericht aus Polen nochmal genauer lesen, hat ja wirklich wenig Informationsaustausch stattgefunden anscheinend. Woran liegt das? Also was ist da schiefgelaufen?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das Ziel war dieser bilateralen Expertengruppe, dass wir Daten und Informationen austauschen. Und am Anfang fand ich, ist das auch ganz gut gelaufen. Man wurde die polnische Seite etwas zurückhaltender und hat sich unter anderem auch darauf berufen, dass die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Fall. Und ich würde sagen, wir haben von deutscher Seite die auch vorläufige Ergebnisse in diesen Treffen, es haben insgesamt 5 Treffen stattgefunden, kommuniziert. Und daher sind wir jetzt daran interessiert, natürlich auch zu sehen, was in diesem polnischen Bericht steht. Also wir haben uns eigentlich erwünscht, dass wir ein bisschen intensiveren Austausch, mehr Austausch und auch mehr Informationen erhalten.
Die Organisation Greenpeace gibt an, dass sie selbst Wasserproben genommen hat an verschiedenen Orten an der Oder und den höchsten Salzgehalt nahe eines Rückhaltebeckens eines Bergbaukonzerns in Polen gefunden hat. Wie würden Sie das bewerten?
Also genau, Greenpeace hat selber Proben genommen. Wir haben natürlich keine Proben auf polnischer Seite genommen. Das war ja auch schon immer wieder in den Medien, dass da vielleicht die Salzeinleitung stattgefunden haben könnte. Und es werden auch noch Satellitendaten auch auf deutscher Seite ausgewertet, sodass wir auch noch mal genau gucken können, an welcher Stelle und wann haben diese Algenblüten eingesetzt, um uns da vielleicht auch noch mal Hinweise geben zu können, wann diese Algenblüte eingesetzt hat und wo auch an welcher Stelle möglicherweise die Einleitung stattgefunden haben kann. Also prinzipiell könnte ich mir schon vorstellen, dass wir gemeinsam noch mal rausfinden könnten, wo die Ursache ist.
Wenn das nun dieses Szenario an der Oder passiert ist, ist das auch denkbar, dass andere deutsche Flüsse betroffen sein können?
Also das ist auch nochmal in diesem Bericht dargestellt, dass natürlich wir jetzt auch den Blick nochmal ein bisschen weiten müssen, was das auch für andere Flüsse bei uns in Deutschland, aber natürlich in Europa, auch in der Welt bedeutet, dass solche Szenarien stattfinden können. Es war natürlich schon eine ganz besondere Situation. Ja, es war sehr hohe Temperaturen, Lichteinstrahlung, geringer Wasserstand und dass das System schon sehr gestresst ist und dass wir wirklich schauen müssen, dass wir unsere Fließgewässer und Ökosysteme ganz generell resilienter machen müssen, dass die auch eine solche Krise gut überstehen können. Also ich glaube, wir werden uns da auch in Zukunft mit beschäftigen, was heißt das eigentlich für andere Flüsse. Ganz generell, aber auch noch natürlich auch spezifisch, kann diese Alge auch in andere Fließgewässer einwandern, kann die Alge sich auch dort vermehren. Also das ist das, was wir uns jetzt auch in Zukunft nochmal genauer anschauen müssen.
Wie geht's denn der Oder aktuell? Hat das Ökosystem dort gerade die Möglichkeit, sich zu erholen?
Also ganz prinzipiell insgesamt wissen wir, dass es lange, lange Zeit dauert, bis sich Ökosysteme wieder erholen. Was wir sehen können, zumindest an den Daten in den Wasserproben, dass sich es soweit erstmal wieder normalisiert hat. Das Bundesumweltministerium zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz und auch dem Umweltbundesamt. Wir setzen jetzt auch ein Programm auf, dass wir wirklich nochmal genau schauen und Daten sammeln, was ist eigentlich alles betroffen, wie sind die Auswirkungen dieser Katastrophe, um danach auch ein gutes Revitalisierungsprogramm aufzusetzen. Aber das wird noch viele Jahre dauern, bis wir wieder den Zustand haben, bevor der Katastrophe.
Lilian Busse war das, Vizepräsidentin des Umweltbundesamts und Leiterin der deutsch-polnischen Expertengruppe zum Oder-Fischsterben. Und innerhalb dieser Gruppe gab es dann doch einige Unstimmigkeiten. In der Oder hat das zusätzliche Salz dramatische Auswirkungen gehabt. Auch in unserem Körper ist zu viel davon nicht gut. 5 Gramm Salz pro Tag, ungefähr ein Teelöffel. Mehr sollte ein Erwachsener laut der Weltgesundheitsorganisation nicht zu sich nehmen. Tatsächlich essen wir Deutschen aber eher das Doppelte. Das ist auf Dauer nicht gut für den Blutdruck und damit schlecht fürs Herz. Die Politik versucht mit Anti-Salz-Strategien gegenzusteuern, aber das Problem ist ja, mit Salz schmeckt einfach alles so viel besser. Wie man trotz weniger Salz nicht auf den salzigen Geschmack verzichten muss, das war eines der Themen auf der Konferenz Bioflavor, die heute in Frankfurt zu Ende geht. Annike Meyer hat dort einen Lebensmittelchemiker von der Uni Hannover zum Testessen antreten lassen.
Vom Mittagessensbuffet der Konferenz ziehen verlockende Düfte herüber. Aromen, für deren Wahrnehmung unsere Nase über 300 verschiedene Arten von Rezeptoren hat. Im Besprechungszimmer nebenan sitzt Sven Bortwig und testet, wie gut seine Zunge den einen Geschmack erkennt, ohne den das Mittagessen, Aromen hin oder her, ziemlich fad schmecken würde. Salz.
Okay, dann ja, würde ich einfach mal das probieren.
Eine Auswahl von Salzmandeln steht vor dem Wissenschaftler.
Ja.
Eine der Proben ist ganz normal gesalzen, eine ist mit weniger Salz und eine ist mit einem gesünderen Salzersatz verfeinert. Aber welche ist welche?
Und dann probiere ich jetzt mal die zweiten Mandeln. Ja, die schmecken halt etwas salziger.
Salz ist Sven Bortwigs täglich Brot. Der Biochemiker forscht daran, wie man es in Lebensmitteln reduzieren kann, ohne dass der Geschmack auf der Strecke bleibt. Denn auch wenn Salz lebenswichtig ist, in den Mengen, in denen es in Industrieländern wie Deutschland auf den Tisch kommt, ist es ungesund.
So, dann nehmen wir mal die letzten Mandeln.
Weniger Salz zu essen ist aber gar nicht so einfach und ist durch alternative Substanzen zu ersetzen sogar richtig schwer. Die Zunge merkt das sofort.
Okay.
Nach der dritten Mandelprobe verzieht Sven Bortwig das Gesicht ein bisschen.
Die schmecken auf jeden Fall sehr intensiv, weil ich gerade noch nicht so richtig einordnen kann, ob das wirklich ein salziger, intensiver Geschmack ist oder ob das irgendwie ein Beigeschmack ist.
Wegen des unangenehmen, bitteren, metallischen Beigeschmacks hat sich Salzersatz wie Kaliumchlorid weder in der Industrie noch auf dem heimischen Küchentisch wirklich durchsetzen können. Einfach nur salzig schmeckt nur das echte Salz, Natriumchlorid. In seinem Forschungsansatz versucht Sven Bortwig deshalb auch gar nicht erst, es zu ersetzen, sondern seinen Geschmack zu verstärken. Mit speziellen Zusätzen.
In dem Fall sind das sogenannte Dipeptide. Und diese Dipeptide haben halt keinen Eigengeschmack, sondern sie verstärken halt nur den Geschmack von Salz, der schon vorhanden ist. Also dass es dann für einen schmeckt, als ob mehr Salz da drin wäre, als es eigentlich ist.
Erste Studien haben gezeigt, dass die Verstärkerpeptide helfen könnten, ohne gefühlten Geschmacksverlust bis zu 20% Salz einzusparen. Ob das in der Praxis tatsächlich so gut und vor allem auch ohne Risiken funktioniert, konnte man bisher allerdings noch nicht untersuchen. Es fehlte schlicht und ergreifend an den Verfahren, um die Dipeptide in ausreichender Menge zu produzieren. Sven Bortwig hat Enzyme gefunden, mit denen das grundsätzlich funktionieren könnte. Aber
das Problem war jetzt, dass das Enzym ATP verbraucht. ATP ist vielen vielleicht bekannt als die universelle Energiewährung des Körpers. Alle möglichen Prozesse im Körper, zum Beispiel die Muskelkontraktion, aber auch alle metabolischen Prozesse laufen irgendwo über ATP und das wird halt in meiner Reaktion verbraucht. Und ATP ist leider extrem teuer.
Zu teuer, um das Verfahren wirtschaftlich interessant zu machen. Um das zu ändern, suchte der Biochemiker nach einer Möglichkeit, das ATP zu recyceln, ähnlich wie es auch im Körper geschieht. Dafür fügte er ein zweites Enzym hinzu und hatte tatsächlich Erfolg.
Ganz ohne geht's nicht, aber im Vergleich mit nicht regenerierten Reaktionen waren wir quasi bei um die 200-fach weniger ATP, was gebraucht wird.
Erste Schritte auf dem Weg zur Anwendung. Bis die Dipeptide, die den Salzgeschmack verstärken, in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen könnten, ist der Weg aber noch weit. Bis auf Weiteres bleibt also die beste Methode, den Salzkonsum zu reduzieren, weniger davon zu essen. Und welche der Salzmandeln schmecken jetzt eigentlich am besten?
Könnte man jetzt natürlich auch denken, dass ich das jetzt sagen muss, weil Salz mein Thema ist. Aber also ich fand die, die ich als viel Salz zugeordnet habe, halt schon ein bisschen zu salzig.
Ich probiere jetzt auch nochmal. Oh nee, ich finde das geil mit dem vielen Salz.
Wir alle lieben Salz, auch unsere Autorin Anneke Meyer. Aber vielleicht können wir den Geschmack haben, ohne die negativen Auswirkungen von zu viel Salz auf unseren Körper. Die Zeiten, als die Meere weit und leer und frei waren, die sind vorbei. Mittlerweile wird dort nicht mehr nur gefischt und gefahren, es werden auch Windparks gebaut, Pipelines und Leitungen verlegt oder Sand und Kies abgesaugt. Und bei diesen Arbeiten am Meeresgrund, da passiert es immer wieder mal, dass Spuren aus der Vergangenheit ans Tageslicht kommen. Das können Flugzeugwracks aus den Weltkriegen sein, Schiffe aus dem Mittelalter oder sogar Überreste aus der Steinzeit. Meeresarchäologen und Archäologinnen, die stehen dann vor der Entscheidung, was machen wir jetzt damit? Und das ist keine leichte. Liegen lassen oder rausholen und konservieren. Dazu kommt, bei den vielen Baufunden im Meer, da kommen sie mit der Arbeit kaum hinterher. Thomas Schröder hat einen von ihnen besucht.
Das sind so die Plankenstücke hier.
Jens Auer holt vorsichtig eine Planke aus einer riesigen Wanne mit Wasser.
Das ist das ganze Schiff, was jetzt quasi in seine Einzelteile.
Das, was von einem ganzen Schiff über ist, genau. Also wirklich alle Hölzer, die dazugehören.
Und wann ist das?
1434.
Dem hübschen, dunkel gemaserten Holz sieht man das Alter von knapp 600 Jahren nicht an. Es hat die Jahrhunderte im Boden der Ostsee überdauert. Denn es lagerte dort luftdicht verpackt und vom Zerfall verschont. Bis vor kurzem zumindest, als der Meeresboden für eine Kabeltrasse aufgebaggert wurde.
In dem Fall war das so, dass ein Archäologe mit an Bord war, weil das ein Bereich war, wo wir gesagt haben, da kann immer Archäologie auftreten. Das heißt, der Archäologe hat dann gesagt, ja, Schiffshölzer, ne? Stopp, Baggerarbeiten, stopp.
Ein Worst Case für die Archäologen wie für die Bauherren, sagt Jens Auer. Er ist beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern für solche Funde in den Küstengewässern zuständig. Denn der Fund muss dann innerhalb kürzester Zeit geborgen werden, damit der teure Kabelleger möglichst schnell weiterarbeiten kann.
Das ist eigentlich was man wirklich vermeiden möchte. Weil normalerweise versuchen wir durch Voruntersuchungen klarzustellen, da ist nichts. Und wenn da was ist, es zu umgehen. Das ist also immer in situ zu belassen.
Da an dem Schiff kein Metall verarbeitet wurde und es komplett vom Sediment verdeckt war, gab es jedoch kaum eine Chance, das Schiff bei den Voruntersuchungen des Straßenbaus zu entdecken. Es wurde schließlich innerhalb von 10 Tagen geborgen.
Wir können mal rüber gucken in die Halle.
Die eigentliche Arbeit für die Archäologen aber beginnt erst jetzt in den Hallen des Landesamtes.
Paula ist jetzt gerade zum Beispiel dabei, so ein Holz zu erfassen mit einem Scanner. Das ist ein Strukturlichtscanner, ein 3D-Scanner. Und sie erstellt quasi ein 3D-Modell von dem Holz.
Damit lässt sich das Schiff später auch ganz einfach am Computer zusammenpuzzeln oder als 3D-Modell ausdrucken. Die echten Hölzer dagegen müssen aufwendig konserviert werden.
Also wir reden sicherlich über Millionenbeträge. Das Ganze muss ja über längere Zeit eingelegt werden in dieses Polyethylenglykol. Da wird die Konzentration immer erhöht. Dann muss man das Ganze auch hier wieder konstant kontrollieren, damit es nicht anfängt umzukippen. Eventuell Chemikalien zusetzen, die sozusagen dann den Prozess in Zaum halten und muss danach trocknen. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, aber das Beste ist Gefriertrocknen. Und das ist auch wieder ein teurer Prozess.
Dabei ist das angebaggerte Schiff kein Einzelfall. In den Hallen stehen viele weitere Wannen, in denen Funde aus der Ostsee lagern. Hölzer von slawischen Häusern, Brunnen oder eben Schiffsteile liegen darin. Das meiste davon wurde bei Bauarbeiten entdeckt. An Land ist es oft nicht anders.
Wenn man sich eine Karte, eine archäologische Karte von unserem Bundesland anschaut zum Beispiel, dann sieht man so ganz vereinzelt Punkte. Man kann aber schon anhand der archäologischen Funkpunkte erkennen, wo Autobahnen verlaufen und wo Gaspipelines auch an Land verlaufen. Aber wir finden die Sachen ja nur da, wo wir auch eben in den Boden eingreifen. Und das genauso ist es auf dem Wasser. Das Wasser sieht erstmal leer aus. Wenn man oben steht, dann denkt man, okay, da kann ja nicht viel sein, ne? Große, weite Ostsee. Und in dem Moment, wo man anfängt, genau zu gucken, findet man einen Punkt neben dem anderen Punkt neben dem anderen Punkt. Das ist im Endeffekt, jede Bautätigkeit führt eben auch zu der Entdeckung von mehr archäologischem Material, was da aber sowieso liegt.
Auch der Bau der Pipeline Nord Stream 2 hat einiges zutage befördert. Flugzeugteile aus dem Zweiten Weltkrieg oder Schiffswracks aus dem Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Spannende Funde also eigentlich. Aber sind solche Entdeckungen für Archäologen eigentlich ein Gewinn oder doch ein Ärgernis?
Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen von beiden. Es ist schwierig zu sagen. Auf eine Art ist es natürlich, wenn wir ausgraben müssen, zerstören wir. Auf eine andere Art haben wir auch einen Wissensgewinn. Den wir nicht hätten, würde man nicht ausgraben. Aber es ist wahrscheinlich mehr ein Ärgernis als ein Gewinn. Einfach weil auch sehr, sehr viel dranhängt. Aber das ist eine schwer diskutierte Frage.
Letztlich aber, meint Auer, lässt sich das, was beim Bau der Kabeltrasse passiert ist, in den meisten Fällen vermeiden, wenn Bauherren und Archäologen vorher gut zusammenarbeiten und Vorurteile abbauen.
Weil das klassische Bild des Archäologen ja manchmal so ist, dass man irgendwie mit dem Pinsel kommt, ne, und ewig lange braucht und alles ganz auffällt und so. Und wenn ich ungeheure teure Bauprojekte irgendwo durchführe und weiß, was so ein Schiff am Tag kostet und so, dann wäre ich auch nicht begeistert. Also ne, das ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen.
Thomas Schröder hat berichtet. Und wer noch mehr über ganze versunkene Orte und Siedlungen erfahren möchte, der kann am Sonntag ab 16.30 Uhr bei Wissenschaft im Brennpunkt einschalten. Da geht es um Europas verlorene Welten, Expedition auf den Grund der Nordsee. Jetzt ist aber erstmal Lukas Kohlenbach dran mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
Die Erdölförderung setzt mehr Methan frei als bislang angenommen. Das Treibhausgas entweicht als Nebenprodukt in Ölfeldern. Da sich die weitere Nutzung meist finanziell nicht lohnt, fackelt die Industrie das Gas auf den Ölfeldern ab. Dabei verbrennt das Methan zu Kohlenstoffdioxid. Das ist zwar auch ein Treibhausgas, doch deutlich weniger klimaschädlich als Methan selbst. Die Ölindustrie gab bisher an, dass durch dieses Abfackeln rund 98% des freigesetzten Methans verbrennen. Nach einer Studie US-amerikanischer WissenschaftlerInnen im Journal Science dürfte jedoch mehr Methan frei werden. Sie rechnen damit, dass nur etwa 91% verbrannt werden. Für ihre Studie sind die Forschenden mit Flugzeugen durch die Verbrennungswolken großer US-amerikanischer Ölfelder geflogen und haben die Methan- und Kohlenstoffdioxidwerte gemessen. Nach ihren Beobachtungen arbeiteten viele Verbrennungsanlagen ineffizient. Oder sie waren sogar zeitweise gar nicht in Betrieb. Allein in den USA könnte die Erdölförderung so 5-mal mehr Methan freisetzen als bislang angenommen. Das ist zwar immer noch wenig im Vergleich zu den Methanemissionen aus der Landwirtschaft, auf Ölfeldern ließen sich die Emissionen aber leichter vermeiden, wenn die Firmen das Gas auffangen und weiterverarbeiten würden.
Der arktische Ozean wird immer saurer.
Der Grund für diesen Effekt sei das immer stärkere Abschmelzen des arktischen Eisschildes, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science. Das Team hat Daten der letzten 30 Jahre ausgewertet. Der Säuregehalt des Ozeanwassers in der Arktis steige 3 bis 4-mal schneller als in anderen Meeren, berichten die Forschenden. Diese Veränderungen bedrohten die arktische Tier- und Pflanzenwelt. Das kalte Wasser, das bislang unter dem Meereis lag, kann besonders gut Kohlenstoffdioxid aufnehmen. Dadurch sinkt der pH-Wert des Wassers, es wird saurer. Wärmeres Wasser aus der Tiefe des Meeres könnte das saure Wasser an der Oberfläche neutralisieren. Doch das mit Schmelzwasser vermischte Meerwasser sei sehr leicht, so die WissenschaftlerInnen. Es mische sich nicht gut mit Wasser aus tieferen Ozeanschichten.
In den Sommermonaten sind dieses Jahr mehr Menschen gestorben als im langjährigen Durchschnitt.
Die vorläufige Todesfallzahlstatistik des Statistischen Bundesamtes zeigt für Juni bis August rund 10% mehr Todesfälle. Das sind 5000 Menschen mehr als noch im Jahr zuvor. WissenschaftlerInnen diskutieren vor allem die hohen Temperaturen diesen Sommer als eine mögliche Ursache. In welchem Ausmaß aber Covid-19 oder andere Gründe zu den erhöhten Sterbefallzahlen beigetragen haben, kann erst die Todesursachenstatistik zeigen. Sie liegt aber noch nicht vor.
Meteoriteneinschläge haben die Zusammensetzung der Erdkruste verändert.
Bis zu 20% des Krustenmaterials der frühen Erde könnten so ins All entwichen sein. Das berichtet ein europäisches Forschungsteam im Journal Science. Die Forschenden haben bestimmte Meteoriten untersucht. Sie sind heute immer noch atomar so zusammengesetzt, wie der Staub, aus dem unsere Erde in der Frühphase des Sonnensystems entstanden ist. Aus ihren Beobachtungen konnten die WissenschaftlerInnen ableiten, wie die Erdkruste heute zusammengesetzt sein müsste. Doch tatsächlich unterscheidet sie sich davon stark. Daher halten die StudienautorInnen es für sehr wahrscheinlich, dass Meteoriteneinschläge die Zusammensetzung der Erdkruste entscheidend veränderten.
Wir stehen am Beginn der Corona-Herbstwelle.
Davon ist Bundesgesundheitsminister Lauterbach überzeugt. Der Anstieg der Fallzahlen nicht nur in Deutschland deutet darauf hin, erklärte er heute auf einer Pressekonferenz in Berlin. Der aktuelle R-Wert liege bei 1,4, das sei relativ hoch. Die Kennzahl beschreibt die Ausbreitungsdynamik. Zusätzlich sei im Moment auch ein steiler Anstieg bei anderen Atemwegsinfektionen zu verzeichnen, allen voran bei Rhinoviren. SARS-CoV-2 liege auf dem 2. Platz. Diese Entwicklung könne in den kommenden Monaten die kritische Infrastruktur gefährden. Trotzdem zeigte sich Lauterbach zuversichtlich, was die Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit angeht. Die Immunität gegen Covid-19 in der Bevölkerung sei zurzeit so groß wie nie zuvor in der Pandemie.
Die NASA und SpaceX prüfen eine Wartungsmission zum Weltraumteleskop Hubble.
Dabei könnte ein Raumschiff das über 30 Jahre alte Teleskop wieder in eine höhere Umlaufbahn ziehen und so seine Lebensdauer verlängern. Die NASA überlegt, das private Raumfahrtunternehmen SpaceX damit zu beauftragen.
Sternzeit, 30. September. Der Sternenhimmel im Oktober. Im kommenden Monat stellt der Himmel deutlich auf die dunkle Jahreszeit um. Die Länge des lichten Tages verringert sich in der Mitte Deutschlands von gut 11,5 Stunden morgen auf nur noch 10 Stunden am Monatsende. Das spektakulärste Himmelsschauspiel ist die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober. Gegen Mittag bedeckt der Mond bis zu einem Drittel der Sonnenscheibe. Nachts dominieren 3 Planeten das Firmament. Saturn im Steinbock ist in der ersten Nachthälfte am Südhimmel zu sehen. Der viel hellere Jupiter strahlt in den Fischen. Sein markantes weißliches Leuchten zieht fast die ganze Nacht die Blicke auf sich. Der orange-rötliche Mars befindet sich im Stier und zeigt sich noch vor Mitternacht am Osthimmel. Der zunehmende Mond steht am 5. Oktober nah bei Saturn und am 8. dicht bei Jupiter. Am Morgen des 15. Oktober begleitet der abnehmende Mond unseren Nachbarplaneten Mars. Zur Monatsmitte zeigt sich der innerste Planet Merkur in der Dämmerung vor Sonnenaufgang. Ein Planet macht sich rar, die Venus befindet sich unbeobachtbar hinter der Sonne. Zwar hat vor gut einer Woche der Herbst begonnen, doch in den ersten Nachtstunden dominiert noch immer das mächtige Sommerdreieck, das südwestliche Firmament. Danach präsentiert sich das markante Pegasus-Viereck im Süden, es leuchtet etwas oberhalb von Jupiter. Gegen Morgen funkeln Orion, Sirius und Co. im Südosten. Die Botschaft der Wintergestirne ist unmissverständlich. Die eisige Jahreszeit ist nicht mehr fern.
Das war Forschung aktuell. Sophie Stiegler sagt danke fürs Zuhören. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht's unter anderem um das Abschöpfen von Übergewinnen.